Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Heute habe ich einen besonders mutigen Gast eingeladen. Sie ist Schauspielerin, hat schon ganz viel Theater gespielt und in meinem Zeitschleifenfilm T gleich E durch X zum Quadrat spielt sie die Rolle der Penny, der Freundin des Protagonisten. Doch vor mittlerweile schon einer ganzen Weile hat sie sich getraut, das zu tun, wovon die meisten nur träumen. Sie ist ausgewandert, um als Schauspielerin nochmal ganz neu durchzustarten. Und zwar dahin, wo in Sachen Film und Schauspiel am meisten los ist, in die USA. Und von da aus ist sie nun auch zugeschaltet. Herzlich willkommen in der Neurotainment Show, Marlene Hoffmann.
Hallöchen, hi Andreas.
Herzlich willkommen zur Neurotainment Show, dem Podcast über Bücher, Filme und den Sinn des Lebens. Für alle, die Geschichten nicht nur lieben, sondern verstehen und vielleicht sogar selbst erzählen wollen. Mein Name ist Andreas Z. Simon. Ich bin Autor und Filmemacher. Jetzt geht's los.
Ja, sehr schön. Also genau, wir kennen uns ja schon wirklich eine Ewigkeit gefühlt, ja. Weil auch diese Filmproduktion ein paar Minuten gedauert hat, bis sie fertiggestellt war.
Ja.
Ja, vielleicht gehen wir auch mal direkt quasi in deine Kindheit. Vielleicht erinnerst du dich an die erste Geschichte, die dich bewegt hat? Also ein Buch oder eine Fernsehserie oder irgendwas, wo du sagst, das hat dich so als Kind so richtig gekickt.
Ja, das weiß ich noch. Das war Der kleine Vampir. Also ich bin ursprünglich aus Freiburg. Mhm. Und da war im Konzerthaus Der kleine Vampir zu sehen. Und ich weiß noch, dass den Einlass, der hat irgendwie länger gedauert. Und die haben dann schon die Show angefangen, obwohl wir noch gar nicht drin waren. Mhm. Also ich war noch nicht drin und hab dann nur so die Show der Hälfte mitbekommen. Ich weiß, das war für meine Mama ein Riesenproblem. Aber ich weiß, es hat mich so berührt, die Musik, die düstere Geschichte, aber auch eben diese, das ist eine Kindergeschichte im Prinzip, hat mich total gekriegt, so sehr, dass ich mir zu Weihnachten die CD gewünscht habe. Und meine Mutter nur gesagt hat, naja, also wenn der Weihnachtsmann das bringt, das Christkind das bringt, dann klappt das, aber weiß ich nicht so ganz. Und ich weiß nicht, ich war todestraurig. Allein der Gedanke, dass es nicht klappen könnte, war ganz furchtbar. Und dann hat mein bester Freund, die machen irgendwie einen Tag früher Weihnachten, der hat dann die CD bekommen. Und ich war so, nein, ich will die auch, ich will die auch. Und dann habe ich diese CD bekommen. Und dieser Wert, der so eine simple CD für mich damals hatte, war riesig. Meine Eltern haben auch, habe ich eine ganze Weile nichts anderes gehört als dieses Der kleine Vampir-Album. Aber das war auf jeden Fall was mich visuell total gekriegt hat, was mich aber vorher schon gekriegt hat, gar nicht was ich gesehen habe. Aber ich komme aus Freiburg, eben Fasnacht ist da ganz groß. Also sich verkleiden, eine Verkleidungskiste zu Hause haben mit alten Klamotten, in die Verkleidungsecke im Kindergarten zu gehen und sich zu verkleiden. Wenn man bei Freunden zu einem Playdate ist, eine Geschichte zu schreiben und wenn die Eltern einen dann abholen, ein kleines Theaterstückchen aufzuführen. Also das habe ich schon immer gemacht.
Okay. Ja, sehr schön. Ich habe Der kleine Vampir tatsächlich auch gelesen, also als Kind. Das war noch bevor eine Buchreihe, glaube ich, gab mehrere Bände und so, da habe ich dann auch die Fortsetzung gelesen, das fand ich ganz toll. Und das ist ja eigentlich auch so.
Ich glaube, die Lyrics sind nach wie vor in meinem Kopf. Also ich glaube, wenn das spielen würde, könnte ich dann
auch. Horror für Kinder, ne? So in Soft. Mhm. In Soft, aber so ein bisschen gruselig halt wenigstens, ja.
Ja.
Genau, ja, sehr schön, das ist eine sehr gute Empfehlung auch für Kinder, gibt es wahrscheinlich auch immer noch. Ich weiß, dass ich damals ein bisschen enttäuscht war, als dann irgendwann die Fernsehserie rauskam, weil ich die nicht so cool fand, die war nicht so cool, die war so typisch deutsche Fernsehserie, so ein bisschen.
Nee, ja, und das heißt, die Art auch noch mal alles Medium, speziell für
genau.
Essen, Fernsehen.
Ja, du bist da anders reingekommen. Okay, dann versuche ich jetzt mal mit dir ein Ratespiel. Ja, und zwar lässt du mich jetzt mal dein Lieblingsbuch erraten. Es kann auch ein Comic sein oder aber wie auch immer, also ein erzählendes Druckwerk. das ist nämlich die Kategorie, die bis jetzt noch nie funktioniert hat. Also ich habe es noch nie geschafft, etwas zu erraten an dieser Stelle. Ja, genau. Also deswegen, ich bin sehr gespannt.
Okay. Du brauchst Nur den Titel des Buchs oder?
Nee, also ja genau, also ich versuche mir den Film zu beschreiben, indem du mir die Geschichte erzählst, das Buch zu beschreiben, indem du mir die Geschichte erzählst, ohne Namen zu nennen halt oder so, ohne den Autor zu sagen, einfach so, worum geht's? Und ich guck mal.
Und du errätst den Titel?
Ich errate den Titel, idealerweise. Oder wenn nicht ich, dann eine von meinen sehr viel intelligenteren ZuhörerInnen und dann schauen wir mal.
Okay, also mein Lieblingsbuch ist eines aus einer Reihe von einem Autor, der ist nicht deutsch. Mhm. Es geht um eine FBI-Agentin, die auch immer wiederkommt. Mhm. Es geht um ihr persönliches Schicksal auch, weil also es gibt einen so einen Serienkiller, den sie auch irgendwann fängt, aber dieses Buch ist chronologisch, glaube ich, das Letzte, was rauskommt, aber in der eigentlichen Reihe ist es das Erste. Also von der Chronologie ist das Erste, was passiert. Es geht darum, dass sie am Beginn gekidnappt wird in ein Untergrundmuseum. Das ist ziemlich brutal. in ein Untergrundmuseum der menschlichen Leiden, würde ich jetzt mal so sagen. Also sie schafft es Gott sei Dank, den Kidnapper zu überwältigen. Ist dann aber trotzdem noch in dieser Unterweltsituation. Das ist, glaube ich, das ganze erste Kapitel. Und sieht halt Menschen, die da gehalten werden, Menschen, mit denen Sachen gemacht wurden, die quasi ausgestellt werden. Also die krasseste Brutalität in dieser Unterwelt. Und da kommen sie dann raus und stellt dann fest im Laufe des Buches, dass die Person, die dafür verantwortlich war, jemand ist, mit der sie schon mal in Kontakt gewesen ist.
Okay.
Das würde ich jetzt mal so rausgeben.
Ja, okay. Also ja, eben, also wie immer.
Fünf sind der Titel, wenn ich das sagen darf.
Oh ja, okay. Ja, das ist auch ein guter Hinweis. Also wahrscheinlich nicht für mich, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Hatte ich jetzt so Bilder vor Augen. Also ich habe jetzt irgendwie gedacht an sowas halt wie Das Schweigen der Lämmer oder sowas. Das ist ja auch ursprünglich mal so eine Buchreihe gewesen. So, ne? Ja. Ich habe auch gedacht an, wie heißt das andere? Diese schwedischen Geschichten, The Girl with the Dragon Tattoo oder irgendwie sowas.
Ah,
da weiß ich nicht, wie da auch die Konstellationen sind. Aber genau weiß ich es nicht. Nee, genau.
Nee. Das ist, glaube ich, zu nischig tatsächlich.
Okay.
Also wenn man so in diesem Serienkiller-FBI-Agenten-Gedöns so ein bisschen drin ist. Ich habe tatsächlich das Buch damals gekauft, das erste. Das ich gerade beschrieben habe, weil ich viel mit der Bahn unterwegs war. Und das war eines der Bücher, die in diesen Bahn Bücherläden irgendwie, wie ich das Titelblatt irgendwie angesprochen hat. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, hier gibt es ganz viele mehr. Lass mich mal gerade schauen, wie der Autor, was der für eine Nationalität hat, weil das könnte dir, glaube ich, helfen.
Okay.
Ah, nee, okay, Amerikaner.
Ja, das ist wahrscheinlich auch.
Aber der Name klingt ein bisschen anders.
Okay, aber ja gut, dann löse einfach auf, würde ich sagen. Also ich glaube, wer es weiß, der weiß es jetzt einfach und alle anderen wissen es halt einfach nicht.
Das ist Die Stille vor dem Tod von Cody McFadden.
Ah ja, okay. Ja, also tatsächlich auch, ja, vielleicht mal gehört, ja, aber wirklich Smokey weiter Barrett geht's nicht. Falls die...
Smokey Barrett ist tatsächlich, da gibt es eine Figur, Will Trent, der kommt auch in diesen Büchern immer wieder vor und dessen Geschichte ist gerade als Serie rausgekommen hier in Amerika, ich glaube, von einem Jahr oder so, was haben die da angefangen mit Will Trent. Ja, hab's allerdings noch nicht gelesen, noch nicht gesehen.
Mhm. Okay. Ja gut, okay, also gut, dann bleibt das so, dass ich es immer nicht errate an dieser Stelle, aber es macht ja nichts, ist ja vielleicht trotzdem ein guter Tipp. Ja.
Hat keiner Harry Potter oder sowas gesagt bisher?
Ja, nee, ich warte noch auf sowas, also.
Sowas, genau.
Naja, also ganz viele sind ja Bücher auch verfilmt, deswegen hoffe ich ja dann einfach immer, dass ich es dann halt quasi erraten kann, weil ich halt die Verfilmung gesehen habe, aber... Genau, also tatsächlich, es gibt natürlich sehr viele Filme, aber es gibt halt wirklich noch viel mehr Bücher und da ist es natürlich auch nochmal schwieriger. Also, ja.
Eben. Werbung.
Stell dir vor, die Zeit bleibt stehen. Wobei, nicht wirklich stehen. Sie läuft vor und zurück. 3 Minuten vorwärts, 3 Minuten rückwärts. Immer und immer wieder. T gleich E durch X zum Quadrat ist ein deutscher Science-Fiction-Mystery-Film von mir. Ich war da Autor, Regisseur und Produzent. Der Film erzählt die Geschichte von Merlin, einem Cutter, der mitten in der Arbeit an einem Dokumentarfilm merkt, dass er in einer Zeitschleife gefangen ist. Gemeinsam mit der geheimnisvollen Ava, gespielt von Jasmin Wagner, beginnt ein Kampf zwischen Vergangenheit und Zukunft. Mit einem Auftrag, der sehr verrückt klingt. Töte den Clown und rette die Meerjungfrau. Visuell verbindet T gleich E durch X zum Quadrat Steampunk-Elemente, fantastische Welten und Kammerspielatmosphäre, gedreht an Originalschauplätzen von der Vulkanlandschaft Lanzarotes bis hin zur legendären Kulisse aus Das Boot. Und hält obendrein den Weltrekord für die meisten rückwärts abgespielten Szenen in einem Spielfilm. In einer der zentralen Rollen, und das ist auch der Grund, warum es diese Werbung an dieser Stelle gibt, Schauspielerin Marlene Hoffmann spielt hier die Penny, Merlins große Liebe, deren Verlust ihn in dieser extreme Ausnahmesituation katapultiert. Wenn du auf ungewöhnliche Erzählformen stehst, auf Zeitreisen, Mindgames und deutsche Independent-Produktionen, die wirklich mal etwas anderes sind, dann ist T gleich E durch X zum Quadrat dein Film. Die streng limitierte DVD mit umfangreichem Making-of ist, soweit ich weiß zumindest, derzeit ausverkauft. Aber du kannst den Film trotzdem sofort nach Hause holen. Er ist als Stream unter anderem bei Apple TV und weiteren gängigen Videoplattformen verfügbar. Eigentlich überall aktuell. Such einfach nach T gleich E durch X zum Quadrat und steig ein in die Zeitschleife.
In unserem Alltag hat alles, was uns begegnet, klare und eindeutige Raum- und Zeitkoordinaten. Doch schon im tibetanischen Totenbuch wird das Dharmakaya beschrieben, das klare Urlicht. Ein Zustand, in dem Zeit die Bedeutung verliert. Die Ereignisfolgen können als Kreislauf erscheinen. Sie können sich auf Spiralbahnen entfalten oder regelrecht rückwärts verlaufen. Unsere Psyche ist ein Abbild des Kosmos. Alles ist eins und alles ist wichtig. Und wir sind hier, um diese Erfahrung zu machen.
Und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit der T gleich E durch X zum Quadrat Schauspielerin Marlene Hoffmann hier im Podcast. Aber pass gut auf die Zeit auf, sie läuft nicht immer nur nach vorne.
Werbung Ende.
Wir bleiben bei einem Ratespiel, aber switchen zu deinem Lieblingsfilm. So, jetzt ja. Steigert sich meine Höhe, so die Chance ein bisschen. Lieblingsfilm darf aber auch eine Lieblingsserie sein. Und du darfst jetzt auch gerne eine Szene vorspielen, ein Zitat bringen oder die Titelmusik singen oder ich weiß es nicht. Also du darfst jetzt auch andere Medien nutzen.
Soll ich es schwer machen oder soll ich es einfach machen?
Ja, weil nicht. Ich versuch mal schwieriger und du kannst halt dich steigern dann.
Okay. Also, das ist ein Film, der ist ein bisschen älter. Der ist von einem sehr, 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 sehr berühmten Regisseur. Dieser Regisseur hat jetzt auch inzwischen einen Oscar gewonnen für einen Film, den ich nicht so wahnsinnig gut fand. Aber der Film, der mein Lieblingsfilm ist, ist einer, sobald ich eine Sache sage, ein Wort sage, wird jeder wissen, der diesen Film gesehen hat, dass es dieser Film ist. Weil diese Art der Erzählung vorher auf jeden Fall meines Erachtens noch nicht gemacht wurde. Und ich glaube, wenn man dieselbe Erzählstruktur benutzen würde, wäre das immer eine Referenz zu diesem Film. So ikonisch ist er, würde ich sagen. Mhm. Es geht auch um einen Mord. Es geht um jemanden, der versucht herauszufinden, wer seine Frau ermordet hat. Der Film ist, soweit ich weiß, auch in Teilen schwarz-weiß. Und ich habe nur ein Hinweiswort, Tätowierungen.
Mhm.
Hast du eine Ahnung schon, oder soll ich das Wort sagen, wo ich glaube, weiß, wenn ich das sage und du den gesehen hast, weißt du sofort, welchen Film ich meine?
Also ich will jetzt mal, ich will es jetzt noch nicht auflösen, falls ich überhaupt die Lösung gerade weiß. Aber ich denke an einen Film, dessen Geschichte auch so ein bisschen rückwärts erzählt wird.
Das wollte ich gerade sagen. Rückwärts ist das Wort, das ich jetzt gesagt habe. Ich weiß es
Okay, genau. Also das ist ja, genau. Also ja, dieser Regisseur hat ja mehrfach, also ich ne, auch wir haben ja eine Rückwärtsfilmerfahrung miteinander. Ja. Also ich mag das ja sehr gerne, wenn man so ein bisschen Geschichten auch nicht unbedingt linear erzählt. Genau, ja, also dann, was hättest du jetzt noch gemacht? Also die Hilfe wäre jetzt noch gewesen, dass du rückwärts
erzählt hättest. Rückwärts wäre die Hilfe gewesen, auf jeden Fall. Und okay. Diabetes ist, glaube ich, auch noch ein Hinweis. Mhm. Und da klar, Christopher Nolan.
Ja, genau. Also Christopher Nolan ist es und der Film heißt Memento, wenn ich das richtig erinnere.
Memento, genau. Das ist einer der Filme, der, ich glaube, den man gesehen haben muss, in meinem Erachten.
Genau. Gute Filme, die ich im letzten Jahr gesehen habe, die fantastisch.
Ja, wahnsinnig gut. Ja. Und ich finde, wenn man einen Film sieht, auch wenn nur Teile rückwärts erzählt werden, bei mir macht das sofort, denke ich sofort an Memento. Und das muss man erstmal schaffen, mit einem einzigen Film so ein Statement zu setzen. Das finde ich schon, das fand ich super. Filme, die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, ich sehr, sehr gut von Hamlet, war super. Mhm. The Substance, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme auch inzwischen. Mhm. Und Ready or Not 2, der jetzt gerade rausgekommen ist.
Okay.
Ein großer Fan von Horrorfilmen, oder so Splatterfilmen.
Ich habe auch den ersten noch nicht gesehen, aber ja, okay. Sollte man machen.
Guck dir ruhig den ersten an zuerst und dann den zweiten. Das hat keine Eile. Den kannst du, ein bisschen zeitlos. Kannst du sehen, wann immer.
Okay.
Aber es sind sehr, sehr gute Filme. Aber viel Humor.
Ja, das ist gut. Ja, okay. Genau. Also Splatter finde ich gut. Es darf nur nicht zu ernst sein. So, also wenn das einfach nur so, so gewaltmäßig irgendwie und es geht um nichts anderes als darum, dann das nervt mich eher.
Nee,
aber
wenn es schon,
wenn's, so in lustig, also ich mag ja auch die alten Peter Jackson Sachen oder sowas, ne? So Braindead und so ein Kram. Also wenn es so richtig albern, saublöd.
Ja. Saublöd nicht, aber es hat so ein bisschen es hat eine Groteske. Es hat dadurch, fühlt es sich weniger wie ein Film an, als vielmehr so wie, ja, das passiert halt und dann ist man so ein bisschen überfordert damit, dass es passiert.
Ja.
So.
Ja. Bei so Geschichten allgemein, also was nervt oder ärgert dich da am meisten? Vielleicht irgendwelche Klischees, denen du immer wieder begegnest und wo du sagst, ach, was ein Scheiß. Ja.
Geschichten generell oder Filme inzwischen, was mich sehr sauer macht. Bechdel-Test sagt dir wahrscheinlich was, wenn es den Hörern nicht sagt. Also wenn es keine zwei Frauenfiguren gibt, die beide keinen Namen haben oder die nur miteinander reden über einen Mann. Das macht mich inzwischen scheiß sauer. Aber ich denke so, das ist so überholt. Das brauchen wir wirklich nicht mehr. Also da laufe ich auch dann mal aus dem Film raus. So, das macht mich einfach sauer. Ich denke, es ist nicht nur völlig überholt, sondern einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht interessant. Genau.
Ja, okay. Das ist gut, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich, also es gibt zwei Dinge, die mich an unserem gemeinsamen Film stören. Erstens, er würde diesen Test auch nicht bestehen.
Ja, voll.
Das war mir aber damals gar nicht bewusst, aber fast noch viel schlimmer, weil ich meine, das sage ich mal, also wenn du einen Film wie Das Boot machst, dann verstehe ich es, das sind einfach Männer in einem U-Boot im Zweiten Weltkrieg, da gab es einfach keine Frauen. Finde ich legitim. Ja. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist tatsächlich deine Rolle in dem Film. Weil du bist nämlich, und da gibt es auch ein Wort für, das weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr.
Unfläche, ne?
Ja, genau, weil du bist ja im Prinzip in deiner Figur dafür da, also jetzt ohne was zu spoilern, aber dafür da, damit der Protagonist, der männliche Protagonist, etwas fühlt. Und das ist eigentlich nur so ein Instrument, und das ist eigentlich richtig scheiße. Das finde ich eigentlich blöd von mir, dass ich das so gemacht habe und ich hätte das anders machen müssen. Ja.
Wir lernen ja immer dazu, ne? Also da ist no hard feelings und alles. Hab ich ja damals, war mir das auch noch nicht bewusst. Das ist ja, deswegen sage ich inzwischen überholt.
Ja.
Wir lernen ja davon. Deswegen auch, und war jetzt auch am Set oder irgendwas. Erstens hatte meine Rolle einen Namen, was erst schon mal gut ist. Und ich hatte auch am Set nie das Gefühl, dass ich da nur als die Freundin oder sowas wahrgenommen wird. Deswegen habe ich jetzt ehrlich gesagt, als ich das gerade beantwortet habe, die Frage gar nicht dran gedacht, aber voll klar.
Ja, genau. Also und das habe ich dann irgendwann mal, habe ich irgendwas, ich glaube auch einen Podcast gehört, wo die sich darüber unterhalten haben, dass es dafür sogar einen Begriff gibt für dieses, so die Frau als nur als Motiv, damit der Mann was fühlen kann, ob das Trauer ist oder Wut oder was auch immer. Also, aber oder auch Liebe oder keine Ahnung, aber dass es eigentlich nur so ein Instrument ist. Und da habe ich gesagt, ach Mist, ich glaube, ich habe genau das getan. Ja, aber gut, so ist das. Ja, aber genau, da sind wir ja dafür da, dass wir da lernen.
Ja, wenn jetzt heute ein Film rauskommt, keine Ahnung, über jemanden, der Ping-Pong spielt oder sowas und alle Frauen nichts zu verhandeln haben und das dann einen riesen Oscar nominiert wird, aber Gott sei Dank...
Ohne Namen zu nennen.
Völlig frei. Das macht mich dann sauer. Und dann laufe ich auch mal aus dem Kino raus.
Also zufälligerweise ein Darsteller, der irgendwie was gegen Ballett und Opern hat und so. Das hat ihm, glaube ich, auch nicht gut getan, die Aussage. Ja.
Das war nicht so klug, ja.
Okay, gut, okay. Wenn du dir aber jetzt mal, um was Positives zu sagen, wenn du dir ein Buch oder einen Film wünschen könntest, den es so noch nicht gibt, was wäre das?
Du meinst, wenn ich ein Buch habe, das ich gerne verfilmt sehen würde? Oder
nee, oder wenn du dir jetzt einfach einen Film backen könntest, wo du sagst, also da hätte ich jetzt Bock drauf, das würde ich mal sehen.
Ja, na, also, warte mal.
Wollen.
Also erstmal gab es während des Dritten Reiches, ich weiß gar nicht, wie die heißen, eine Frauenbewegung, die Männer verführt haben, um sie dann in den Wald zu bringen, um sie dann zu erschießen. Also die quasi Nazi-Fänger waren. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die ich sehr gerne sehen würde. Gerne im Stil von Quentin Tarantino. So
das klingt
diese,
ja jetzt auch so ein bisschen, das hat so ein bisschen Inglourious Basterds Vibe.
Absolut, sowas in die Richtung. Also Frauen auf dem Rachefeldzug Geschichten und eben dieses aus dem Dritten Reich, diese Frauengruppe, die quasi ihre Weiblichkeit und ihre Opfernrolle, in der sie gerne gesehen wurde, genutzt hat, mobilisiert hat für Gutes. Das würde ich sehr gerne sehen. Da will ich auch gerne einen Teil von hören.
Ja, ja. Okay. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Jawohl. Ja. Genau.
Das ist sehr gut, weil gerade tatsächlich in der letzten Folge der Neurotainment Show, also während wir das aufnehmen, ist sie noch nicht veröffentlicht, aber da wird es tatsächlich um die Inglourious Bitches gehen. Das ist eine Buchreihe, wo es darum geht, um Frauen, die im Dritten Reich Nazis abschlachten, quasi. Allerdings mehr so auf einer Fantasy-Ebene und so ein bisschen eher humorvoll. Ja. Aber im Prinzip ist das so gar nicht so weit. Und der Autor selbst sagt auch, das sind feministische Bücher gegen rechts. Und genau, da geht's also genau in diese Kerbe. Dein Gedanke wäre jetzt die Real-Life-Version. Das ist natürlich auch sehr interessant, ja. Ja, okay. Gut. Genau,
inspired by true events, aber nicht.
Genau, schick mir mal nachher was dazu. Vielleicht machen wir da irgendwann mal was. Ja.
Voll.
Okay. Gut, jetzt kommen wir aber mal zu dir und reden wir vor allem über dich.
Schön.
Es heißt ja auch, if you can make it there, you can make it everywhere oder so. Ne? Also, war das der Grund, warum nach New York oder was war der Auslöser?
Nee, gar nicht. Der Auslöser war tatsächlich, glaube ich, die Pandemie. Also es war Pandemie und dann flaute das so ab. Also es war schon so im zweiten Rutsch. Und dann dachte ich irgendwie, genau, ich war im Theater damals, wir haben Staatstheater in Regensburg und da war Intendantenwechsel, stand an und beim Intendantenwechsel ist man immer so ein bisschen ausgeliefert, wird man verlängert oder wird man nicht verlängert. Und ich habe in Deutschland 10 Jahre Stadttheater gemacht. Ich war an 4 Häusern, glaube ich, insgesamt 5 Häusern, weiß ich gerade gar nicht mehr. Und ich habe irgendwie diesen Gedanken gehabt von, wenn ich jetzt mich entscheide, hier zu bleiben, dann ist das so für immer die Laufbahn. Und was ist denn was, wenn es morgen vorbei wäre, weil Pandemie, damit hat niemand von uns gerechnet. Das war irgendwie so ein, oh, eigentlich kann jederzeit alles passieren und das hat mir das so bewusst gemacht, dass ich dachte, was ist denn was, was ich schon immer mal machen wollte und was wäre was, was ich bereue, wenn ich es nicht zumindest versucht hätte. Mhm. Und ich habe immer schon Verbindungen zu Amerika gehabt. Meine Mutter war hier mal Austauschschülerin von einer Weile. Also wir haben hier Freunde. Ich war ab und zu mal hier, immer an der Westküste, nicht an der Ostküste. Und dachte, ich will auf jeden Fall irgendwann mal nach Amerika ziehen. Der Gedanke war schon immer da, aber es war noch nie so dieses, okay, jetzt ist der richtige Moment. Und dann habe ich in der Pandemie auch ganz viel Saturday Night Live angeschaut. Eine meiner liebsten Fernseherfahrungen. Und habe dann witzigerweise sehr viel von SNL geträumt. Also wirklich jeden ganz konkrete Träume gehabt, ich bin da oder ich bin Backstage oder keine Ahnung. Und sehe mich dann nach wie vor auch irgendwie irgendwann mal. Ich glaube, da wäre ich sehr gut drin. Okay. Bei so am Nebenbei. Und dachte dann, naja, ich glaube, jetzt ist für mich der Zeitpunkt, nach New York zu ziehen. Also ich habe dann auf HBO Girls gerade nochmal, es kam irgendwie alles zusammen, habe auf HBO Girls nochmal angeschaut und irgendwie dachte, ich glaube, ich will das. Ich habe nämlich auch einfach 10 Jahre lang durchgearbeitet. Also im Stadttheater arbeitest du permanent, außer halt die 6 Wochen Sommerferien. Und ich habe nie selber entscheiden können, was ich machen will. Und deswegen dachte ich, ich will eigentlich nur ein Jahr Auszeit. Ich will ein Jahr eigentlich gar nichts mit Schauspiel machen. Ich will einfach nur ein Jahr leben. Leben in New York. Und ich bin vorher auch nie nach New York gegangen, weil ich immer dachte, das ist so viel hier, wenn ich nur eine Woche habe. Das ist wie 2 Euro haben und in Toys R Us geschickt zu werden. So, da kaufe ich dann lieber gar nichts, vor lauter FOMO. Und dachte, okay, wenn ich mir ein Jahr lang Zeit nehme, dann kenne ich New York, kann ich es wirklich ein bisschen kennenlernen. Genau, das war der Plan, ganz die Initiativplan. Dann natürlich Visum etc. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Man kann nicht einfach mal hier so herziehen für ein Jahr. Und bin dann darauf gekommen, über andere Leute, die hier schon mal waren, dass das Lee Strasberg Institute, das ist eine Schauspielschule hier, eine private Schauspielschule, dass man darüber das F1 bekommt, also ein Studentenvisum, das einem erlaubt, hier länger zu bleiben. Der Plan war für mich so ein bisschen, die Schauspielschule auf halber Arschbacke zu machen, sodass ich einen Grund habe, hier zu sein, aber eigentlich Fokus auf New York kennenlernen. Das ist dann nicht ganz so passiert. Ich war dann in der Schule und habe gemerkt, kann ja doch auch noch einiges dazulernen. Offenbar ganz andere, von einer ganz anderen Herangehensweise. Und die Tatsache, dass ich so viel Erfahrung habe, ist ein extremes Pfund, auch vor allen Dingen deutscher Background, deutsche Technik etc. Und auch ein bisschen zurück auf den Boden holend, weil hier interessiert es keine Sau, was du gemacht hast. Also Stadttheater kennt ihr keinen Schwein. Und dann bist du in einem Raum mit Leuten, die gerade anfangen, die 18 Jahre alt sind, die noch nie was gemacht haben, mit Leuten, die ihr Leben lang Marketing gemacht haben, die jetzt auf einmal Schauspieler werden wollen. Leute aus Indien, aus Frankreich, aus Norwegen, also wirklich weltweit in einem Raum, und dachte dann, okay, wäre es auch extrem blöd von mir, das nicht irgendwie aufzusaugen. Und dadurch, dass ich das erste Jahr nicht arbeiten durfte für Geld, habe ich ganz viele, also auf dem Studentenvisum darf man nicht arbeiten, habe ich ganz viele Studentenfilme gemacht. Und in Deutschland wollte ich viel Film und Fernsehen machen immer, und das war, hat ne, wie bei uns dann ab und zu mal geklappt, aber eher weniger. Ich glaube auch, weil du im Theater so konstant unter Vertrag bist und auch nicht frei bist einfach, dass du immer eine Reliability bist für Leute, die dich buchen vom TV, weil sobald du am Theater zurückgerufen bist, haben die dich. Und sobald ich hier war, habe ich gebucht ohne Ende. Also klar, nur Studentenfilme, aber du bist in New York, das heißt, pro Studentenfilm bewerben sich halt auch 200 Leute. Und habe dann gemerkt, dass es ziemlich gut läuft, und dann auch gedacht nach einem Jahr, naja, ich bin jetzt gerade erst angekommen, das wäre jetzt auch irgendwie doof, wenn ich dieses Potenzial nicht nutze. Plus, ich weiß, wo ich nach Deutschland zurückkommen würde, also wie das System dort funktioniert. Stadttheater ist für mich abgeschlossen. Und bin jetzt nach wie vor hier. Versuche immer, nicht so viel Theater zu machen. Habe schon auch, also habe Off-Broadway ein paar Sachen jetzt gemacht, oder immer, wenn Freunde dann was inszenieren, komme ich dann schon mal und wieder auf die Bühne zurück. Oder wenn ich sehe, das ist irgendwie eine Chance. Oder mache auch Auditions für Broadway-Shows natürlich. Habe jetzt letzte Woche für Stranger Things gerade eine Audition gemacht, also für die Broadway-Show. Aber es ist hart. Also der Plan war nicht, hierher zu kommen, um es als Schauspielerin zu probieren. Überhaupt nicht, gar nicht. Und dass mich das dann so wieder eingeholt hat, nach, ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen, zeigt mir aber auch, dass Schauspieler auch das ist, was ich machen will. Weil ich finde, das ist eine coole Sache, die ich über mich gelernt habe, wenn ich, also es ist das erste Mal, dass ich woanders lebe als in Deutschland. Und dass ich so ein bisschen gemerkt habe, was sind Sachen, die sind einfach wirklich ich, egal wo ich bin, egal welche Zeitzone, egal welche Sprache. Und was sind aber auch Sachen, die sind anders, weil ich jetzt woanders bin. So. Und wenn du sagst, if you can make it here, you can make it anywhere, das würde ich unterschreiben bis zu einem gewissen Grad, weil New York ist hart. Gerade als Künstler mit einem Dayjob, ich sehe viele Leute, die nach New York kommen und die jetzt auch inzwischen gar nicht mehr hier sind, weil sie es nicht mehr leisten können, weil sie ausgebrannt sind. Die Stadt ist nicht für jeden. Die Stadt ist nicht einfach. Und ich habe die Stadt auch direkt so kennengelernt, weil ich hier nie als Tourist war. Wenn man als Tourist hier ist oder für kürzere Zeit, das ist, glaube ich, Freiheitsstatue und da. Ich kam her und ich hatte eine Woche oder 10 Tage Zeit, ein Apartment zu finden. Ich habe keinen Credit Score, das ist so die amerikanische Schufa. Die kann ich gar nicht haben. Und das war das erste so, Land der Immigranten, gar nicht. Jede Tür war zu. Und wenn du das nicht willst, dann bist du hier relativ schnell wieder weg. So.
Ja. Okay, ja, spannend. Und jetzt über dein Jahr hinaus, was hast du denn dann gemacht, oder wie hast du es auch geschafft, dass du jetzt da ja offensichtlich länger bleiben darfst? Also
ich habe nach dem F1, also dieses Studentenvisum, gibt es das OPT. Das ist ein Jahr lang, so ein Praxisjahr im Prinzip. Da darfst du dann im Rahmen deines, was du studiert hast, arbeiten. Also da habe ich weitergedreht, aber dann halt endlich für Geld gedreht. Ich habe super viel Background gemacht, also Statisten im Prinzip, aber halt hier bist du halt dann Statist bei Marvel und keine Ahnung, mit Forrest Whitaker und also bist einfach an riesengroßen Sets, was ziemlich cool ist. Mhm. Na, auch eine Sache, die ich glaube, verbessere mich gerne, wenn das nicht stimmt, aber die in Amerika anders ist als in Deutschland. Hier, wenn du am Set bist und Leute sind PAs oder Assistant Director oder auch Extras, da wird dir nie abgesprochen, dass du nicht auch dann irgendwann mal vor der Kamera stehen kannst. Also es ist nie dieses, naja, aber du bist doch ein PA, naja, aber du warst Statist. Das heißt, du kannst, also man wird trotzdem immer sehr ernst genommen, weil auch die Statisten hier sind alles arbeitende Schauspieler, ne? Das sind alles extrem talentierte Leute. Die, es kann am nächsten Tag, können die halt irgendwie dann in der Hauptrolle vor der Kamera stehen.
Das ist halt auch anders, glaube ich, in New York. In Deutschland ist es halt auch anders. Also, ne? Also da sind es dann gerne, also ältere Leute sind dann meistens Rentner. Ja. Die machen das dann halt statt, keine Ahnung, zu Hause rumzuhocken.
Im Tatort hatte ich auch eine Kollegin als Statistin, die war,
ja, genau.
Hat noch nie geschauspielert und so.
Ja, genau. Krass. Aber in New York sind ja auch alles, das ist wie in Los Angeles, da sind halt alle Schauspieler. Da kannst du dich auch mit den Leuten im Restaurant unterhalten. Der Kellner ist mit Sicherheit Schauspieler. Ja, genau.
Ja, also das habe ich dann gemacht. Ich habe dann riesen Glück gehabt auch mit eben Leuten. Ich habe dann eben das erste Jahr versucht, viel zu netzwerken, dass ich weiß, die Leute, die dann in einem Jahr noch hier sind, mit denen kann ich dann arbeiten und da kann ich bezahlt werden. Das hat auch gut geklappt. Viel gedreht, viele Serien gemacht, viel auch so Commercial-Zeug, also so Medical-Commercials, die man nie irgendwo öffentlich sehen wird. Oder so innerhalb von Companies irgendwelche Harassment-Training-Videos. Oder ich habe was für CPS geschossen, für Child Protective Services. Das ist so Training-Videos im Prinzip. Mhm. Aber du bist halt trotzdem 5 Tage am Set. CPS zahlt gut. Und du spielst. Genau, und das was jetzt gerade Neues für mich, weswegen ich auch Film gerade cooler finde, ist, dass ich das mit meiner Familie auch teilen kann. Also den kann ich Sachen nach Hause schicken nach Deutschland. Andererseits warte ich halt ewig auf Dinge. Also Sachen, die ich vor 2 Jahren gedreht habe, die kommen jetzt so langsam raus, wenn überhaupt. Aber wie gesagt, ich hatte viel Glück mit den Filmen. Ich habe viele Filmfestivals jetzt aufgemacht. Wir waren in Dublin mit einem und Chicago. Ich hatte hier eine Premiere letztes Jahr. Ich habe jetzt einen Pilot für eine Serie gedreht, der kommt. Private Screening ist in einem Monat und dann muss man ja gucken, wo es hinkommt, also wo es dann gezeigt wird. Die Serie ist jetzt fertig und die verkaufen sie es oder promoten sie es gerade, pitchen sie es gerade für Sender und Produktionsfirmen etc. Genau, aber das läuft gut und ich habe einen Dayjob, das ist hier total normal. Also ich habe am Anfang die ersten 2 Jahre als Promoterin für den Broadway gearbeitet. Das heißt, du stehst da und verteilst Flyer für Broadway-Shows, siehst aber die Shows umsonst, was ganz cool war. Das habe ich einfach wahnsinnig viel mitbekommen von der Industrie hier, Und jetzt bin ich Chess-Tutor, also ich bringe Kindern Schach bei, über Geschichten. Sind ganz für kleine Kinder und jede Figur hat sozusagen eine Geschichte, jede Strategie hat eine Geschichte. Gehe dann zu Leuten nach Hause und bringe das denen bei. Genau, aber weil ich sehe, total normal ist, einen Dayjob zu haben.
Ja, das ist ja auch nicht so einfach von null auf nix quasi.
Genau. Ja.
Ja,
absolut.
Genau. Ja, absolut, ja. Okay, ja, und das heißt, du hast jetzt gerade gesagt, du hast viele Komparsensachen aber auch gemacht, die gibt es dann teilweise schon. Also wo kann ich dich jetzt sehen? Kann ich jetzt irgendwas mit Netflix anmachen und dann sagen, hier, keine Ahnung, da bei dem Marvel-Film, hinten links, das ist so lustig.
Ich weiß gerade nicht so genau, weil ich habe ein NDA unterschrieben, es ist heraus, ich glaube, inzwischen kann ich sagen, ich habe, das war mein erster Statisten-Gig, war für Daredevil, für die erste, diese neue Season.
Aufregend. Daredevil Reborn, oder wie es heißt, ja, genau, die Neuauflage.
Born Again. Wo tatsächlich ein Freund von mir, den habe ich auf einer Party kennengelernt, der spielt tatsächlich einen von den Bösewichten, also den sieht man tatsächlich, der hat eine Rolle und alles. Und ich war Statistin, und es war ziemlich cool, weil natürlich so diese ganzen Serien hier haben einen Decknamen. Also das hieß dann nicht Daredevil, sonst hatte irgendwie so einen anderen Namen, aber ich dachte irgendwie, das klingt doch so. Und ich wusste, die drehen das gerade. Mhm. Und es waren 4 Nächte, 4 Nachtdrehs. Super kalt, super anstrengend. Statisterie, also ne, wahnsinnig viel. Du weißt nie, wie lange du am Set bist. Über Nacht, alle kalt, alle am Pennen. Und wir hatten dann aber ein verschiedenes, es war die Eröffnungsszene von den riesengroße Fight-Szene. Also Straßen abgesperrt und ein Riesenbruch. Es war wahnsinnig toll, das alles zu sehen. Und Stunt-Crews und Explosionen und voll. Es war so sauber. Aber es gab eine Szene, wo ich und eine andere Kollegin ausgewählt wurden. Wir sind dann quasi als im Hintergrund an den dreien vorbeizulaufen, also an Daredevil, an seinem Freund und an, ich weiß den Namen gerade nicht mehr alles, aber halt am Hauptcast. Ja. Also ich bin wirklich so 2 Zentimeter an denen vorbeigelaufen. Ich dachte, yes, mein Gesicht wird bei Daredevil sein. Ich habe es ins MCU geschafft. Jada. Ja, als das dann rauskam, war ich tatsächlich gerade in Deutschland, habe es auf einem großen Screen bei meinen Eltern zu Hause angeguckt. Sagt dir Birdview was?
Ah, ja.
Ja, das ist die Engel, für die sie sich dann entschieden haben. Also okay. Wenn du hinguckst, siehst du meine kleine blaue Baseball-Cap von oben. Das sieht mich überhaupt nicht.
Okay.
Überhaupt gar nicht.
Ja, sehr gut. Ja, okay. Ja, sehr schön. Also ich weiß wahrscheinlich sogar, welche Szene das dann war, wenn das in der ersten Folge war. Also ich habe tatsächlich die Neuauflage von Daredevil auch gesehen. Ich finde das tatsächlich...
Season 1, ne? Wo der,
Season 1, die erste, wo dann sein Freund auch dann stirbt am Ende.
Genau. Das war zum Beispiel was, das war so geil, weil ich ein Daredevil-Fan bin. Mhm. Und ich wusste, was das für eine Bedeutung hat, dass der, was mit dem passiert, will sie nicht spoilen. Ja. Viele Statisten hätten keine Ahnung, was die Serie ist, haben noch nie gesehen. Und ich war so, oh, ihr wisst gerade nicht, was für ein Geheimnis wir mit uns tragen, bis das rauskommt. Das ist riesig. Ja, aber
okay,
wie gesagt.
Also gut, ja, okay, dann. Gesehen.
Aber ich gucke
mir das
nochmal
an. Blaue Basecap oder
das,
was?
Das ganze Buch. Ich hätte natürlich, da war ein Paparazzo war am Set. Und der hat dann, da sind dann Fotos veröffentlicht worden, geleakt worden nach dem Dreh. In denen bin ich zu sehen. Sieht man mich sehr gut. Die kann ich dir auch schicken. Aber im eigentlichen Clip halt überhaupt nicht. Ja. Aber ich hatte einen anderen Background-Gig für Godfather of Harlem mit Forest Whitaker. Da haben sie mich rausgesucht, mich und einen anderen Statist, wirklich für einen Single-Shot. Also den kann ich dir auch schicken. Das war, ich glaube, Season 3, Episode 2 oder so. Da sieht man, ich habe mit dem Regisseur gearbeitet und alles.
Nee, das ist doch aber ganz spannend. Also ich hatte in der Neurotainment-Show war auch schon mal eine Sängerin, die hat am Soundtrack von Herr der Ringe mitgesungen und ist da auch rausgeschnitten worden. Also
ja.
Das passieren, ja, genau.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich hatte einen Freund, mit dem ich hatte so eine Wette mit ihm, er ist nach London gezogen, ich bin nach New York gezogen und wir haben gesagt, wer es zuerst ins MCU schafft, gewinnt. Und habe ich ihm halt so gesagt, so, hey, ich bin da drin.
Okay.
Und dann ist halt nicht sichtbar. Und dann meinte er nur so, naja, das ist einfach nur das Zeichen, dass, wenn du in Daredevil sein sollst, das war nicht der Moment, das kommt nochmal. Wann anders, oder?
Das
so
kann
sehe ich das
auch
jetzt
sein,
auch.
Ja.
Gar noch nicht.
Kriegst du dann nicht trotzdem irgendwie einen Credit, das nicht bei IMDb oder irgendwie sowas?
Nee, Background kriegt keinen Credit. Nee,
wirklich gar nicht? Aber
nee, ich werde bezahlt ganz normal, aber
ja,
also
genau,
es war lukrativ. Die Drehtage sind nicht schlecht, aber halt
ich dachte, bei IMDb kannst du alles eintragen oder sowas. Oder, keine Ahnung. Aber gut.
Ich glaube, wahrscheinlich. Ja, könnte Streetwalker oder irgendwie sowas machen. Aber das sind dann auch Sachen, die willst du nicht unbedingt. Du willst Background nicht auf dein Resume schreiben, weil das sieht so aus, als hättest du nichts anderes.
Das verwässert das dann auch unter Umständen nur, ja. Also, also sehr schön dafür ist die britische Serie Extras. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, die in Deutschland kennt, die glaube ich kein Mensch.
Ricky Gervais, right?
Mit Ricky Gervais als eben Komparse am Set, der die ganze Zeit immer versucht, allen Leuten zu erzählen, dass er eigentlich Schauspieler ist. Und und da spielen dann auch immer große Stars mit. Ja.
Schauspielerkrankheit, ne? Man redet die ganze Zeit über, was man gerade so alles gemacht hat. Das interessiert keinen.
Genau. Genau. Ja, gut. Was ist jetzt hier so dein Ausblick? Also hast du vor, da zu bleiben oder hast du dir irgendein Ziel genommen? Nach 5 Jahren gehe ich auf jeden Fall zurück oder was ist so deine Idee?
Naja, also ich habe mir vorgenommen, mir nichts vorzunehmen, weil genauso war das nach einem Jahr, dass ich eigentlich, der Plan war, ein Jahr hier zu bleiben und dann war der Plan halt eigentlich überhaupt nicht, was ich wollte. Mhm. Deswegen, ich weiß, dass mein Visum jetzt im nächstes Jahr im August ausläuft, also ich müsste das jetzt dann wieder verlängern. Das ist das O-1 gerade, das geht 3 Jahre. Und dann sind die 3 Jahre rum, dann muss ich wieder verlängern. Das ist jetzt gerade mein Plan tatsächlich. Andererseits, politische Lage etc. muss man natürlich alles gucken, wie lange das hier sich noch so supidubi sicher anfühlt. Wie gesagt, wenn man, glaube ich, drin ist, ist das alles nicht so wahnsinnig schlimm, wie wenn man es von außen betrachtet. Allerdings ist, glaube ich, zurückzukommen nach Deutschland langfristig für mich keine Option.
Mhm.
Gerade einfach, weil ich den Eindruck hatte, dass da alles, was ich als Schauspielerin machen wollte, ich entweder schon gemacht habe oder gemerkt habe, für mich ist es nicht der richtige Markt. Wie gesagt, Film und Fernsehen läuft hier für mich super. Drüben war nie so richtig. Und ich mache nichts anders. Das heißt einfach nur, der Markt ist der falsche für mich, fühlt er nicht. Ich will auch nicht nochmal eine neue Sprache lernen. Deswegen Und mein Manager sitzt in Kanada. Also ich glaube, wenn ich nochmal neu anfangen wollen würde und nochmal umziehen wollen würde, ist, glaube ich, Kanada die beste Option. Aber wie gesagt, so konkrete Pläne sind das noch nicht. Im Idealfall bleibe ich hier und im Idealfall wird es politisch besser. Genau, weil New York ist schon toll. Also, wenn man mal in New York gelebt hat, ist es schon sehr schwierig, sich vorzustellen, nochmal wo ganz anders hinzuziehen. Aber naja, so Angst davor habe ich jetzt auch nicht mehr, weil ich bin ja wirklich so komplett blind hergezogen mit einem Koffer und keine Ahnung, was mich hier erwarten würde. Und es hat auch geklappt. Also von daher ist es nicht ausgeschlossen, dass ich nochmal wo ganz anders anfange.
Ja. Genau, also nach Kanada wahrscheinlich, also viele gerade Serien oder was weiß ich, werden ja ganz oft in Kanada gedreht oder sowas. Ja. Also da kann es ja auch sein, dass du,
und wie du sagst,
nach Kanada geschickt wirst auch dafür oder so. Ja.
Eben, ne, ich habe auch, also mein Manager ist Gott sei Dank, ich habe dann Gott sei Dank, das war nochmal eine ganz andere Odyssee, hier Representation zu finden als Nicht-Amerikaner, als Nicht-Green Card Holder, ist fast unmöglich. Und ich hatte dann Riesenglück, dass ich am Set jemanden kennengelernt habe, der mit seinem Manager sehr zufrieden war. Der mich dann empfohlen hat und das habe ich den auch, krieg ganz, ganz tolle Auditions über den, also wirklich Darren Stanton, und der, für den ist es ein Plus, dass ich Europäerin bin, weil ganz vieles, also ganz viele Markt ist gerade in Europa oder auch in Südamerika oder auch in Kanada, weil, wie du sagst, also die Welt auch reagiert, ne, auf was hier gerade passiert, also viele Sachen werden hier nicht mehr in Kooperation produziert, gerade mit Amerika.
Ja.
Deswegen, mal schauen. Also habe jetzt Gott sei Dank einen guten Manager, und wenn ich Auditions mache, sind die meistens tatsächlich gar nicht für Amerika. Mhm. Oder so eine amerikanische Produktion, aber die werden dann in, keine Ahnung, Griechenland gedreht oder so.
Mhm. Okay. Ja. Wie ist denn das überhaupt? Das ist ja in Amerika eigentlich so, da musst du doch immer in der Union sein und sowas, oder? Screen Actors Guild oder sowas, oder wie läuft das heutzutage?
Also ich bin in Equity, das ist die Theater-Union. Das habe ich gemacht, weil ich es konnte, weil ich eine Equity-Produktion gemacht habe, die mich dann qualifiziert hat. Dann bedeutet, dass ich halt bei diesen Riesen-Auditions einen Platz bekomme, weil die müssen Platz machen für die Union-Leute. Mhm. Ich nicht halt anstehen muss mit 400 Leuten, nicht um 3 Uhr morgens zum Studio rennen muss, um mich auf die Liste zu schreiben, etc. Mhm. SAG-AFTRA bin ich noch nicht. Mhm. Ich habe eine SAG-Produktion gemacht, das heißt, du musst 3 Credits sammeln, um einzutreten. Oder nach 3 bist du dann ein Must-Join für das nächste Projekt. Mhm. Ich kann noch nicht joinen. Ich kann joinen, weil ich jetzt ein Jahr lang Equity war. Die sind Geschwister-Sachen. Das Problem ist, dass fast alle Commercials non-union sind.
Mhm.
Und fast alle, also ich glaube 95% oder sowas der Commercials sind non-union. Und Commercial ist saugut bezahlt. Mhm. So. Und deswegen, solange ich noch nicht beitreten muss bei SAG, mache ich das nicht.
Okay.
Und was, du kannst für ein SAG-Project eine Audition machen und vorgeschlagen werden. Und was dann halt ist, ist, dass sie sagen, ja gut, wir nehmen dich, aber du musst jetzt dann beitreten. Dann machst du das halt. Ja. Genau, also solange ich nicht in der Position bin, gezwungen zu sein, beizutreten, mache ich das, glaube ich, noch nicht. Weil auch weil einfach die Jobs, die sind dann quasi qualitativ hochwertiger im Durchschnitt, aber es sind auch einfach wahnsinnig viel weniger. So.
Mhm. Ja. Naja gut, genau, das könntest du dann in dem Moment machen, wo du quasi den Auftrag bekommst, sozusagen. Also hier, wir wollen dich jetzt haben, du sollst jetzt bei Daredevil mitspielen oder was auch immer. Genau, dann jetzt richtig, ja.
Das schließe ich auch nicht aus, aber die Situation ist halt noch nicht da, weißt du?
Ja, genau. Okay, ja, ich verstehe.
Und After kostet auch Gebühren und Beitrag, das ist halt deswegen, Beitrittsgebühren ist halt.
Mhm.
Und die Logik ist dann normalerweise, dass sie dich engagieren für einen Job und dass die Bezahlung von dem Job dann für deine SAG-AFTRA, für den SAG-AFTRA-Beitritt quasi aufzahlt. So.
Okay. Nee, das habe ich mich tatsächlich einfach nur so gefragt, weil der New York Film Academy und so, da hatte ich dann auch mit so SAG-Actor zu tun, ne? Da haben wir dann auch so einen Abschlussfilm gemacht und sowas. Und da musste ich dann einmal antanzen, damit die, das musste ich mir irgendwie bestätigen lassen, dass ich mit denen irgendwie da, ohne die zu bezahlen, quasi mit denen arbeiten darf.
Genau,
so. Das war relativ kompliziert. So, da war ich damals noch so, was mache ich hier gerade? Ja. Wie funktioniert das? Das ist alles voll gefährlich.
Ja, weil quasi der Beitritt Union soll ja dafür schützen, dass man quasi in schlechten Bedingungen arbeitet oder wie auch immer.
Genau.
Was mich dann auch denken ließ, dass, SAG-AFTRA-Produktion heißt automatisch viel besser. Das ist nicht unbedingt, also normalerweise schon, aber ich habe vor ein paar Monaten was gedreht. Das war SAG, also der hat mir die richtige Rate dann bezahlt und es muss auch die Pausen etc. alles eingehalten werden. Aber das war halt ein selbstständiger Filmemacher. Das war sein erster Film und der wollte alles richtig machen und der war, glaube ich, ein bisschen davon überfordert. Also ich habe an viel professionelleren Non-Sets gearbeitet als an diesem. Also das heißt nicht automatisch das andere. Das heißt nur, dass diese Regulationen eingehalten werden.
Vielleicht noch was, vielleicht hilft das ja auch dir, um jetzt für irgendein Projekt entdeckt zu werden über diesen Podcast.
Bitte.
Was hast du denn für so eine geheime Fähigkeit? Ein besonderes Talent, von dem wir vielleicht noch gar nichts wissen. Also ich habe ja jetzt eben gerade schon erfahren, dass du offensichtlich Schach spielen kannst. Das fand ich ja schon mal ganz interessant. Aber was, genau. Was gibt es denn noch?
Gut genug, um es 3- bis 5-Jährigen beizubringen, muss
ja,
ich dazu
okay.
sagen. Nein,
das, also wahrscheinlich nicht. Besser als ich dann auf jeden Fall. Ja.
ich kann tatsächlich, und jetzt ärgere ich mich, glaube ich, habe keinen da, ich kann einen Apfel in 2 Hälften brechen mit meinen Händen. Das ist was, okay. was mir mein Papa beigebracht hat, als ich klein war. Und ich dachte, irgendwie jeder kann das. Und es ist ganz schwierig, das ist so ein bisschen Muscle Memories, ganz schwierig, Leuten beizubringen. Und außer er ist irgendwie extrem hart und extrem mehlig oder so, dann geht's nicht. Aber ich kann wirklich einen ganzen Apfel in 2 Hälften brechen.
Okay. Und das ist das also eine Technik oder hast du einfach nur sehr starke Hände?
Das ist eine Technik eigentlich, würde ich sagen.
Das ist eine Technik.
Also ja, okay. Das ist eine Technik. Ist so, du machst halt okay. hier so dahin und dann brichst du das so auseinander. Das ist ganz schwierig zu erklären. Deswegen ja. ist es ganz schwierig zu agieren. Ich glaube, mein Papa hat mir das einfach gezeigt und weil ich halt ein Kind war, habe ich nicht so viel drüber nachgedacht, sondern es einfach gemacht.
Ja, es ist doch.
Seitdem kann ich das.
Das musst du einfach den Leuten von Marvel und sowas zeigen. Da gibt es doch immer so, weißt du, der...
Es steht
der,
auf meinem Resume. Das ist echt? So ein amerikanisches Ding, dass man Fun Fact über sich aufs Resume packt. Das okay. heißt tatsächlich, es kennen wir jetzt, wenn ich zu Auditions in Person gehe, was hier sehr rar ist gerade, das ist im Prinzip alles Self-Tapes inzwischen, nehme ich einen Apfel mit. Was steht da drauf? Und wenn sie sagen, zeig uns das, habe ich was dabei.
Okay, sehr gut. Ja, weil das ist doch gut, also gerade so der Bösewicht oder irgendwie sowas, ja. Er muss dann einfach zeigen, wie krass er drauf ist oder so, ja. Und dann sparen sie bei dir einen Spezialeffekt oder sowas, müssen keine Props bauen oder irgendwas.
Ja. Und ich kann auch was, das habe ich mir in der Pandemie beigebracht, weil ich dachte, das ist doch nur ein Muskel. Ich konnte immer schon diese Augenbrauen machen, ne? Und jetzt habe ich mir in der Pandemie, ich hoffe, es geht jetzt nicht schief, das mit beiden zusammen, also warte.
Okay. Ja, ist gut. Also man merkt schon, dass du quasi...
Wenn das böse nicht so, ne?
Genau, auf der einen Seite da ein bisschen mehr Druck drin ist. Ja, genau, okay. Also gut. Okay, also okay. Dann merken wir uns jetzt einfach, also für die das jetzt hier nur hören, genau, solltet ihr eine Schauspielerin brauchen, die mit beiden Augenbrauen die Augenbrauen hochziehen kann, dann habt ihr hier einen Kontakt. Und sie kann auch noch einen Apfel ohne Special Effects einfach mit der Hand in 2 Teile trennen.
Spaß okay. in die CGI und alles, ja.
Okay, ja. Hervorragend. Ich glaube, dann sind wir bereit, um zum Deep Talk zu kommen. Was kannst du denn so gar nicht?
Verlieren. Ich bin super schlecht zu verlieren.
Beim Schach, also wenn der 3-Jährige gewinnt oder sowas, dann bist du richtig beleidigt oder was?
Gott sei Dank nicht, das kann ich nicht. Ich bin ja da in meiner professionellen Rahmen. Okay. Gott sei Dank gewinnen die auch nicht gegen mich okay. oft, also außer ich möchte das. Ich bin super schlecht im Verlieren. Ich bin, ich werde super pissig, ich werde sehr gemein. Es ist leider, also meine Eltern können das nur bestätigen, es war schon immer so. Ich bin extrem ehrgeizig und das entlädt sich da leider in nicht so guter Manier, was einfach dazu folgt, dass ich nicht spiele, weil ich weiß, was passiert und ich versuche das dann einfach zu umgehen, indem ich sage, ich schaue euch zu und ich bin mega Cheerleader für alle. Sehr schlecht im Verlieren. Ich bin auch sehr schlecht in Tischtennis tatsächlich. Vielleicht hat das was mit meiner Nicht-Affinität zu diesem Film zu tun, aber ich bin einfach, das ist was ich nicht kann. Ich bin allerdings sehr gut im Wissen, wenn ich in was gut bin, um das dann auch zu verfolgen und auch zu sehen, nee, ich bin in was nicht so gut, das verfolge ich dann auch nicht.
Ja. So. Genau, manche Leute wissen ja auch noch nicht mal, in was sie schlecht sind. Also ich meine, da bist du ja quasi schon einen Schritt weiter. Genau,
ich weiß auf jeden Fall mir sehr bewusst, dass ich nicht verlieren kann. Was ich dagegen machen kann, weiß ich noch nicht.
Aber okay. Okay, was war der schlimmste oder peinlichste Moment deiner kreativen Karriere? Oder na, wahrscheinlich gab es da gar nichts, ne?
Doch, auf jeden Fall. Mir fallen 2 dazu ein.
Also nenn auf gar keinen Fall meinen Film jetzt erstmal, ja? Also,
nein, um Gottes Willen. Quatsch. Genau. Dieser Podcast, nein, Quatsch.
Jetzt gerade, der Moment, ja.
Genau, dieser Moment, wo mir nichts einfällt. Nein, das ist tatsächlich ganz schlimm für mich so aufzuholen wieder. Es war wahrscheinlich gar nicht so wild, aber ich und ein Kollege wurden während des Studiums noch angefragt bei einem der Förderer, glaube ich. Der hatte seinen 60. Geburtstag und wir wurden dazu engagiert, auf dieser Geburtstagsfeier 2-3 Lieder zu singen. Und ich sollte das Lied singen, Neben sind Alten, hieß das. Und ich weiß noch, ich habe mich da so halbherzig drauf vorbereitet, weil ich dachte, es ist ein Geburtstag, Förderer, wie auch immer, die kennen das Lied ja alle. Und das Problem bei diesem Lied ist, oder das Coole an diesem Lied ist, dass immer so ein Wort leicht anders ist im Refrain als in der Strophe oder so. Diese Geschichte, die erzählt wird, wird dadurch erzählt, dass so minimale Sachen sich verändern und das ist dann der Gag. So, die ich mich da nicht so richtig drauf vorbereitet hatte, weil ich dachte, das passt schon alles. Ich kann das ja. Ich habe immer den Track, glaube ich, gesungen und das mitgesungen, während ich die Sachen hier noch gelesen habe, was aber heißt, dass du sie halt dann nicht im Kopf hast. Dann habe ich angefangen, dieses Lied zu singen und merkte einfach, die kennen alle dieses Lied in- und auswendig. Die wissen jede Wendung, die wissen jedes Ding. Und ich bin da auf der Bühne vor dieser Versammlung, die sich alle total auf mich freuen. Also da hat er auf einmal ein super schlechtes Gewissen, dass ich das nicht ernst genommen habe, dass ich da was liefere, worauf die sich tierisch freuen. Ich sage, ja, das mache ich mal eben. Und dann eben hat diese Lied gesungen und einfach die Worte nicht kannte. Und einfach super professionell war. Und die das alle so mitgesungen haben, mich so angeguckt haben, so, jetzt kommt ja das. Und ich so, haha, ja, ich weiß das auch alles. Und von dieser Bühne gegangen bin und dachte, ach du Scheiße, ich bereite mich nie wieder so schlecht auf irgendwas vor, egal was es ist. Das war auf jeden Fall eine große Lehre. Für mich war es wahrscheinlich viel schlimmer als für die. Ich glaube, die hatten total Spaß und die haben das, glaube ich, auch nicht gemerkt. Aber ich dachte so, die haben sich auf was gefreut, auf den Profi, der was macht. Und ich habe das nicht ernst genommen. Und das war, glaube ich,
Ich glaube, man muss so eine Erfahrung ja auch mal machen, damit man danach weil ich hatte auch schon ein paar Momente in meinem Leben, wo ich einfach merke, jetzt war ich gerade wirklich schlecht. Da war ich einfach nicht gut, auch wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selbst. Und das hat auch geholfen, dass ich also das bis heute immer versuche, bei allem wirklich das Maximum dessen, was ich jetzt kann, auch abzuliefern. Ja. Ob mir das gelingt oder nicht, aber ich,
auf jeden Fall in professionellsten Art und Weise. Ja, voll.
Genau. Ja, gut, ja, also daraus kann man ja was lernen.
Das war auf jeden Fall.
Also dann hättest du ja aber als Special Skill jetzt auch sagen können, dass du singen kannst. Ja.
Ach so, ja, aber das ist ja nicht so special, oder? Das ist ja so ein bisschen.
Gut. Okay.
Gut, das ist wahrscheinlich aber auch amerikanisch inzwischen, dass hier, wenn du sagst Schauspieler, dann gehen Leute immer davon aus, dass du auch singen und tanzen kannst. Das ist hier so ein bisschen alles. Ja, nein, ich kann singen. Ich habe in Deutschland auch die Rocky Horror Show einmal gemacht.
Okay, stimmt. Du hast ja auch gesagt, dass du da so Broadway-Geschichten und sowas zumindest.
Genau, ich auch. Prüfe ich, habe ich eine Audition gemacht und sowas. Doch.
Ah ja, okay. Ja, super. Ja, sehr gut. Okay, ja, dann möchte ich, dass du das ausbaust auf jeden Fall, dass wenn ich dann mal wieder, also beim nächsten Präsidenten, dann wieder mal nach Amerika komme und dann in New York natürlich nichts anderes mache, als jeden Abend in ein anderes Musical zu gehen, dann erwarte ich dann wenigstens einmal, dich auf der Bühne dann zu sehen. Okay, ja, sehr gut. Wenn wir schon so bei so schlimmen Dingen sind, worüber würdest du auf gar keinen Fall in einem Podcast reden wollen?
Mein Privatleben.
Ja, okay. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Moment, weil da kommt dann manchmal plötzlich was, dass die Leute dann doch irgendwas erzählen.
Nein, aber ich hatte letztens die Diskussion, wir hatten es von diesem einen Schauspieler, der gesagt hat, ich finde Oper und Ballett blöd oder wie auch immer. Und da hatte ich hier die Diskussion mit ein paar Freunden, weil die meinten so, die waren so ein bisschen, du bist doch Schauspieler, also stay in your lane, rede über Schauspieler, rede über den Film, rede über die Figur. Warum reden Schauspieler hier immer so über sich selber? Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, in Deutschland ist es auch ein bisschen anders, ehrlich gesagt, als hier, weil hier so dieser Personenkult sehr, sehr, sehr krass ist und die Leute, auch jetzt, was mit Chapel Row gerade abgeht, die Leute einen sehr, sehr claimen, also sehr, sehr, du bist jetzt in der Öffentlichkeit, du bist jetzt berühmt, du gehörst jetzt uns, wir kennen dich auf eine komische Art und Weise. Mhm. Und ich zu dem Punkt gekommen bin, dass, glaube ich, wenn es so ein permanentes Interesse in deiner Arbeit gibt, also permanent vor Kameras bist, permanent interviewt wirst, dass das super leicht zu verwechseln ist mit einem Interesse an dir. Weil unsere Arbeit halt keine ist, wo man sagen kann, hier ist die Arbeit und hier bin ich und es ist immer so ein bisschen miteinander verbunden, dass, glaube ich, das Risiko, dass da man über sich selber redet als Person und so Meinungen, die man hat, dass es total verführerisch ist. Und solange das keine, ich bin voll dafür, dass man, wenn man eine größere Plattform hat, die auch politisch, finde ich, nutzt, das finde ich total in Ordnung, ehrlich gesagt. Mhm. Aber was du jetzt zum Frühstück hattest oder sowas, das interessiert mich, ehrlich gesagt, wirklich gar nicht. Ja. So. Also ja. Das meine ich so mit privat, wenn ich so Sachen sage, Sachen, die ich jetzt interessant finde oder die ich meinen Freundinnen oder sowas erzähle, das hat immer was sehr Narzisstisches, so davon auszugehen, dass es irgendwen anders auch interessieren könnte.
Ja, ja, genau.
So.
Ja, naja, gut, das, ich glaube, es ist auch ein bisschen so das System, das wird vielleicht dann auch so ein bisschen von dir erwartet, ne? Also wenn du jetzt irgendwie in eine große Late-Night-Show eingeladen wirst, dann sollst du ja auch irgendwelche lustigen Dinge erzählen oder so. Und am besten verrätst du in dem Moment, ach ja, ich bin übrigens jetzt auch schwanger oder was weiß ich. Also, weißt du, dass da halt irgendwas, das wollen die dann ja auch.
Ja, also one of the people. Nee, genau, eben, das ist halt dieser Grad, wie man, wenn man dann so wahnsinnig berühmt ist, auch wahrscheinlich läuft, dass man immer noch irgendwie approachable sein muss, dass die Leute sagen können, ach, es ist ja genauso wie wir. Ja, aber sie dich auch idealisieren können. Ja, aber ich fand, das war so ein Gag von Nikki Glaser, die hat das, glaube ich, bei den Golden Globes oder sowas, hat sie irgendeinen Witz gemacht über Leonardo DiCaprio und dass seine Freundin jetzt älter ist als 25, hahaha. Und dann meinte sie aber, naja, aber wir wissen halt nichts anderes über dich. Sind wir mal ganz ehrlich, das ist die einzige Sache, über die wir uns ständig lustig machen können, weil das wissen wir von dir alles andere.
Das stimmt.
Hältst du ziemlich unter Verschluss und das ist eigentlich...
Und eigentlich ist das ja ganz gut, dass er das, genau, also man kriegt es halt mit, ja, ja, genau. Und der Gag war ja auch ganz gut, das war, glaube ich, der Gag war, dass Leonardo DiCaprio jetzt am Ende der Golden Globes Schluss mit ihr macht, weil sie schon zu alt ist oder irgendwie sowas, ne? Ich glaube, das
irgendwie
war...
So, ja, genau. Aber eben aus dieser Hilflosigkeit, wir haben kein anderes Material über dich.
Ja, ja. Es gibt ja auch andere, also ich meine, ich weiß zum Beispiel auch, glaube ich, nichts über Tom Hanks oder sowas. Es gibt schon so ein paar Leute, die... Ja. Die halten einfach die Klappe. Die machen einfach ihren Job und den gut und Ende. Ja. So, und dann weiß man vielleicht noch, wer ist der Partner oder sowas. Gerade wenn es vielleicht auch eine berühmte Person auch wiederum ist.
Ja.
Voll. Aber ansonsten passiert da nichts. Also genau. Ja, also ich glaube, das kann man auch schaffen, ohne auch unsympathisch rüberzukommen. Also wenn man sich das so vornimmt.
Voll.
Ja, genau. Ja, wenn du eine Zeitreise machen könntest, das passt ja auch wieder zu unserem Film, der im weitesten Sinne eine Zeitreise-Geschichte ist. Wohin würdest du reisen? Was würde dich interessieren?
Zwei Sachen. Mhm. Die 68er. Mhm. Also 60er, 70er, Hippie-Ära, Live Aid hätte ich gerne gesehen. Ich hätte wahnsinnig gerne Freddie Mercury erlebt. Ich glaube, diese revolutionäre Energie zu erleben, ich glaube, da würde ich wahnsinnig gerne wissen, wie sich das angefühlt hat. Also wahrscheinlich auch so tatsächlich in San Francisco oder irgendwo in Amerika oder Studentenbewegung in Deutschland. Das Nummer eins. Und Nummer zwei, ich glaube tatsächlich zurück zu, als ich im Kindergarten war. Mhm. Also nochmal so dieses Kind sein, keine Probleme haben, sich noch über so Sachen keine Gedanken machen müssen, spielen. Im Sandkasten spielen. Ich glaube, das würde ich, glaube ich, gerne nochmal erleben. Vielleicht ein bisschen bewusster erleben.
Mhm. Ja. Also einmal in deine eigene Vergangenheit quasi nochmal oder sowas. Ja, genau. Aber dann nur so als Reise oder wirklich nochmal von da aus anfangen?
Nee, ich glaube nur so als Reise.
Aber es ist auch verlockend, oder? Wenn du so nochmal
auf mein Teenager sein? Nee, bitte nicht.
Ja, also nee, ich hätte auch gar keinen Bock. Also ich wäre wahrscheinlich jetzt noch schlechter in der Schule als damals, ja, weil ich ja jetzt gar keine Lust mehr hätte, da überhaupt noch irgendwas dazu machen, weil jetzt nehme ich die Lehre ja gar nicht mehr ernst im Nachhinein. Ja, genau.
Mhm.
Ja, okay.
Nee.
Gut, also wenn du jetzt, sagen wir mal, du könntest diese Zeitreise machen und du begegnest jetzt deinem früheren Ich, welchen Lebenstipp hättest du denn gerne früher bekommen oder welchen hättest du dir gegeben, wenn du zurückreisen würdest? So einen.
Ach, das ist immer so schwierig, weil man immer denkt, wenn jetzt was anderes ist, dann wäre ich ja jetzt nicht hier. Ne, dieses Krux von, wenn du was in der Vergangenheit änderst. Ich glaube, ich hätte mir gesagt, mach dir weniger Sorgen. Aber das ist, glaube ich, auch was ich mir heute sagen würde. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach ein Ding von mir. Ich mache mir wahnsinnig viel Sorgen um Sachen oder ich überdenke Sachen. Aber ansonsten...
Muss man sagen, machen aber die meisten auch. Also tatsächlich.
Ja, absolut.
Ich habe das Gefühl, dass sich wahnsinnig viele Leute sehr viele Sorgen machen. Manchmal auch zu Recht, aber einfach doch auch insgesamt zu viel. Und es hemmt halt auch.
Ja.
Genau. Ja,
aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch was sehr, sehr Deutsches. Also ich glaube, das ist was sehr, sehr Deutsches im Kontrast dann zu was sehr Amerikanischem. Sich gar keine Sorgen, so alles ist positiv, alles wird irgendwie klappen, es ist alles hat seinen Grund, was auch nicht so wahnsinnig gesund ist. Ich glaube, es ist ein gutes Mittelmaß, ist wahrscheinlich ganz gut.
Ja, gut, okay. Ja, da bin ich wahrscheinlich sogar eher amerikanisch, weil ich denke immer, nee, ich glaube, es wird alles mega geil. Ja.
Das ist so New York-Ding tatsächlich. Ja. Und ich finde, das kann man nur, wenn man hier eine Weile war, es klappt, es alles geht sich immer irgendwie aus. Also wenn so, keine Ahnung, ich habe einen Tag, wo irgendwie dreifach gebucht wird oder sowas, ich mache mir da keine Sorgen mehr, außer wenn es einen Tag vorher immer noch so ist. Meistens geht das sich irgendwie aus. Meistens sagt jemand ab, irgendwas wird also das ist ein New York-Ding. Es klappt immer alles. Und du hast einen Tag, um ein Apartment zu finden, mach dir keine Sorgen. New York, take care of it.
Okay. Ja.
Natürlich zu schreiben auch hier.
Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das?
Dass es keine Misshandlung von Tieren mehr gibt. Mhm. Dass Menschen aufhören, Tiere auszubeuten. In jeglicher Form.
Sehr gut. Ja, das sehe ich natürlich auch ganz genauso. Ja. Da fällt den meisten Leuten genau ja nicht mal mehr auf, wie sie das den ganzen Tag lang tun. Genau. Mhm. Das ist ja tatsächlich so. Ja.
Ja.
Dann kommen wir auch schon direkt zu meiner Abschlussfrage, die aber auch die schwierigste von all meinen Fragen ist.
Oh dear.
Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Sehr, sehr egoistisch. Das ist, glaube ich, aber genau der Grund auch, warum ich hier bin. Spaß zu haben.
Mhm.
Ich glaube, sich weniger Sorgen zu machen. Das zu genießen, was man hat. Ja, das ist es. Also so versuche ich zu leben. Das klingt sehr cheesy und alles. Aber ich versuche immer alles so zu machen, dass nicht dieses, das heute könnte der letzte Tag sein, das muss der beste sein. Überhaupt nicht. Aber so ein gesundes Mittelmaß an glücklich sein, dass wenn es jetzt morgen vorbei wäre, das wäre natürlich total blöde, aber es wäre auch irgendwie okay. Also es gibt nichts, was irgendwie so weit in der Zukunft oder so weit im Ideal ist, was nicht heißt, dass ich keine Ziele habe, aber dass ich so einen Grund-Happiness habe, die alles okay macht.
Mhm.
Genau. Deswegen bin ich Schauspielerin, weil es mir Spaß macht. Deswegen bin ich in New York, weil ich hier Spaß habe. Deswegen habe ich eine Katze, weil ich Katzen mag. Also alles sehr, weil ich das gerne mache.
Ja, ja, das ist auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, nur wenn man etwas gerne macht, kann man es auch gut machen. Ja. Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Andreas, das hat viel Spaß gemacht.
Danke, dass du bei der Neurotainment-Show dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast doch auch. Lass eine Bewertung da und teile die Episode mit anderen Menschen. Und schau gerne auch in die Shownotes für weiterführende Infos. Bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei.